Guten Morgen, liebe Geschwister. Morgen. Ich freue mich, dass ich heute seit längerer Zeit mal wieder diesen Dienst tun darf. Ich hatte selbst um eine Pause gebeten, weil wir unser Haus verkauft und gegen eine Wohnung eingetauscht haben. Und es wäre jetzt eine ganz lange Geschichte, die ich nicht ganz erzählen möchte, sondern nur so viel. Wir durften hier ganz, ganz intensiv die Führung und die Hilfe unseres Herrn erfahren und ja, ich würde schon fast sagen, genießen. Und vielleicht ein paar Stichworte: Als wir das Haus verkaufen wollten, haben wir einen Makler beauftragt und da sind wir ziemlich schnell an unsere Grenzen gekommen. Und so haben wir zum Herrn gesagt, sein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Das haben wir jeden Tag gebetet. Und dann konnten wir das Haus eben nicht verkaufen, da haben wir uns damit abgefunden, hatten auch Frieden damit gefunden, sind in Urlaub gefahren und haben Pläne gemacht, was wir dann mit dem Haus, wenn wir das umbauen vielleicht. Und dann hat der Herr die Sache in die Hand genommen und dann ging es von ganz allein, hat alles ineinander gegriffen und auch die Sache beim Notar, vor der wir eigentlich ein bisschen Respekt hatten, ist alles wunderbar gelaufen und so konnten wir nur staunen, wie das alles funktioniert hat. Und ich möchte heute nur ein kurzes Zeugnis davon geben, dass der Herr an unserer Seite ist, dass wir einen großen und wirklich zuverlässigen Herrn an unserer Seite haben. Inzwischen sind wir umgezogen, es haben auch einige Geschwister hier aus unserer Gemeinde geholfen und auch an die einen herzlichen Dank für ihre Kraft, für ihr Geschick und vor allem für die schöne Gemeinschaft, die wir haben dürfen, die auch unserer Familie aufgefallen ist, dass das wohl was Besonderes sein muss, was wir hier haben. Gut, soweit zur Vorrede. Wenn man vor so einem Umzug steht, dann macht man sich viele Gedanken, wie das in der neuen Wohnung dann so aussehen soll. Aber haben wir schon mal darüber nachgedacht, wo und wie Gott eigentlich wohnt? Dazu gibt es eine kleine Geschichte, die mir gut gefallen hat, die will ich kurz erzählen. In der Kinderstunde sollten die Kleinen einmal ein Bild malen vom Wohnort Gottes. Und es war dann schon spannend, was denen da alles so einfiel. Schließlich muss es ja bunt und prachtvoll zugehen, wenn es um den Wohnort Gottes geht, oder? Und da war ein Junge, der hat etwas gemalt, das eher so aussah wie ein Trümmerfeld. Sollte Gott da mitten in diesen Trümmern wohnen? Auf die Frage, was sein Bild denn bedeuten würde, meinte der Junge, das ist ein zerbrochenes Herz. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal gelesen hatte, musste ich staunen. Der Junge hatte nämlich recht und wie gut er denn auch die Bibel kannte, denn Gott wohnt nicht nur in der Höhe und im Heiligtum, sondern Gott wohnt auch bei dem, der ein zerbrochenes Herz hat. Und das wissen wir durch den Propheten Jesaja. Er sagt in Kapitel 57, Vers 15, so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Gott wohnt also auch in einem zerbrochenen Herz. Und das ist so, seit sich der Tag der Pfingsten erfüllt hat. So, jetzt hoffe ich, dass das geht. Sieht man das? Gut. Und so feiern auch wir heute Morgen Pfingsten. Alle Christen feiern zu Pfingsten, dass uns der Jesus in dieser feindlichen Welt eben nicht alleine lässt. Genau wie er seinen Jüngern damals versprochen hatte, schickte er 50 Tage nach Ostern seinen Stellvertreter. Der Mark hat es heute schon kurz angesprochen. Ja, Jesus lebt also im Himmel, aber durch den Heiligen Geist gibt es zwischen ihm und uns, den Gläubigen, eine ganz enge Verbindung. Und obwohl wir das sicherlich alle wissen, bleibt der Heilige Geist doch irgendwie etwas Nebulöses. Man kann ihn nicht greifen, nicht sehen und weiß manchmal auch nicht, wie man mit ihm umgehen soll. Und da wollen wir heute Morgen mal über 4 Fragen zu diesem Thema nachdenken. Erstens, was geschah denn eigentlich zu Pfingsten? Wer oder was ist der Heilige Geist? Was macht der Heilige Geist? Und wie gehe ich mit ihm um? Fragen wir uns also zunächst, was am Pfingsten geschehen ist. Dazu lesen wir Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 12. In Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 12. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, alle verwunderten sich und sprachen zueinander: Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontius und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von Gegenden Libyens bei Kyrene und hier weilten Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Schauen wir diesem Text zunächst einmal auf den Vers 1 und fragen uns: Was musste denn geschehen, dass sich der Tag der Pfingsten erfüllen konnte? Nun, dieser Tag war ja schon lange vorher in 3. Mose 23 angekündigt worden. Pfingsten gehörte also zu den überlieferten Festen des Herrn und wurde immer 50 Tage nach dem Fest der Erstlingsgabe gefeiert. Die Erstlingsgabe wiederum zeigt auf die Auferstehung des Herrn Jesus, der ja der Erstling aus den Toten ist. Das wissen wir aus 1. Korinther 15, Vers 20. Und jetzt waren genau 50 Tage vergangen, seit der Herr Jesus tatsächlich auferstanden war, und die Jünger warteten darauf, dass sich der Tag der Pfingsten nun tatsächlich erfüllen würde. Ganz bestimmt waren sie richtig gespannt, was jetzt passieren würde. Denn der Herr hatte ihnen ja geboten, Jerusalem nicht zu verlassen. Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt er: Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir bekommen habt. Die Jünger sollten also auf die Verheißung Gottes warten, und deshalb kamen sie im Obersaal zusammen. Im Übrigen ist so eine Zusammenkunft ein ganz, ganz besonderes Vorrecht für die Gemeinde. Lass uns darüber ganz kurz nachdenken. Auch wir kommen hier zusammen, um den Glauben an den Herrn Jesus ja miteinander zu feiern und zu teilen. Denn wenn wir uns gemeinsam mit dem Wort Gottes beschäftigen und wir den Herrn dann in Hingabe anbeten, dann, das wissen wir, ist er mitten unter uns. Und das bedeutet, wir sollen nicht aus Gewohnheit zusammenkommen, weil wir das immer so machen und jeder das tut, sondern der lebendige Wunsch nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus, dieser Wunsch nach dem Herrn, nach der Gegenwart des Herrn, soll uns hier zusammenführen. Und wenn wir diese Gemeinschaft dann dazu nützen, dass wir den Herrn aufrichtig anbeten, dass wir ihn von Herzen Lob singen und uns an seiner Gnade erfreuen, dann können wir, so wie die Emmaus-Jünger damals sagen: Wir haben heute Morgen den Herrn gesehen. Verstehen wir, wie wertvoll diese Versammlung für uns ist? Aber zurück zum Text. Die Jünger kamen also im Obersaal zusammen, um gemeinsam zu erleben, wie sich die Verheißung Gottes nun erfüllen würde. Und erinnern wir uns noch, um welche Verheißung es da ging? 1. Johannes 14, Vers 16, dort sagt Jesus: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er bei euch sei in Ewigkeit. Und in Lukas 24, 49 wird der Herr Jesus noch ein Stück weit konkreter, indem er sagt: Und siehe, Ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet. Und mit was angetan? Mit der Kraft aus der Höhe. Die Jünger versammelten sich also im Obersaal, und es kann sehr gut sein, dass sie keine Vorstellung davon hatten, wie das mit der Kraft aus der Höhe denn nun genau geschehen sollte. Vielleicht hatten sie darüber nachgedacht, darüber gesprochen, diskutiert, vielleicht gemeinsam gebetet, gesungen. Und plötzlich kam der Heilige Geist. Als die dritte Person der Dreieinigkeit kam der Geist auf die Erde, damit er dieser andere Beistand werden konnte, den Jesus doch angekündigt hatte. Lesen wir dazu nochmals den Vers 2 in unserem heutigen Text. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Hier stellt sich die Frage, warum kam denn der Heilige Geist so spektakulär auf die Erde? Er war doch unsichtbar und hätte völlig unbemerkt kommen können. Doch Gott wollte, dass sein Kommen von jedem gesehen wird, und daher verwendete er deutliche Zeichen. Zuerst war da ein Brausen vom Himmel. Vom Himmel, das heißt von Gott. Von Gott kam ein Geräusch wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Bist du schon einmal einem Bahnübergang gestanden, wenn sich ein ICE-Schnellzug genähert hat? Das beginnt auch mit so einem leisen Brummen, und dann hört man ein Rauschen, das ganz schnell näher kommt, das immer lauter und tosender wird, bis dann der donnernde Wind einen fast mitzureißen scheint. Das Brausen aus dem Himmel war ganz sicher auch ein tosendes und sehr eindrucksvolles Ereignis, das man ganz sicher überall hin hören konnte. Das Kommen des Heiligen Geistes beruht also nicht auf irgendwelchen Gefühlen, sondern auf einer ganz konkreten und eindrucksvollen Wahrnehmung. Und da kann man sich gut vorstellen, dass jeder von diesem Wind erfasst wurde, dass jeder Einzelne vom Geist erfüllt, untergetaucht und auch getauft wurde. Und wenn es hier heißt, das ganze Haus wurde erfüllt, dann ist das ein sehr anschauliches Bild dafür, dass der Heilige Geist auch in der ganzen Gemeinde wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann im Vers 3 unseres Textes wird es noch eindrucksvoller, denn hier steht, der Geist setzte sich auf jeden Einzelnen. Er kommt in Form einer geteilten Zunge wie von Feuer, und dieses Bild zeigt, dass der Heilige Geist in jedem einzelnen Gläubigen wohnt. Und dann ist wichtig, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann ist das ein einmaliges Ereignis, denn er kommt nicht jedes Jahr wieder neu. Die Ausgießung des Geistes ist genauso einmalig wie das Werk Christi am Kreuz von Golgatha. Und so kommt der Geist auch nur ein einziges Mal in jeden gläubigen Menschen. Wenn also der Heilige Geist in deinen Körper einzieht, dann geschieht das in dem Augenblick, wenn du zum wahren Glauben an den Herrn Jesus kommst. Also immer dann, wenn ein Mensch das Evangelium hört und es glaubt, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, Epheser 1, Vers 13. Als sich Pfingsten damals durch das Kommen des Heiligen Geistes erfüllte, wurden alle Gläubigen zu einem Leib zusammengefügt. Pfingsten ist also, wenn man so will, der Startschuss für eine Gemeinschaft von Menschen, die mit Christus ganze Sache machen wollten. Pfingsten war der Beginn der weltweiten Gemeinde, zu der auch wir alle hier gehören. Und wenn du heute hier sein solltest und noch keine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus hast, dann zögere nicht, sondern mache heute noch ganze Sache mit ihm. Schauen wir aber jetzt auf den Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Von diesem lauten Brausen neugierig geworden, kamen nun die Juden und gottesfürchtige Männer aus allen Nationen herbei und fragten sich dann im Vers 8, wieso hören wir sie denn jede in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Das Kommen des Geistes blieb also nicht geheim. alle wollten sehen, was da geschehen ist. In den Versen 9 bis 11 zählt Lukas dann eine ganz lange Liste von Nationen auf, aus denen die Menschen stammten. In all diesen verschiedenen Sprachen verkündeten die Jünger jetzt die großartigen Taten Gottes. Und die Zuhörer, sie wunderten sich. Sie wunderten sich über die ungelehrten Jünger, die doch aus dem rückständigen Galiläa stammten. Und diese unscheinbaren Männer redeten nun mit unwiderstehlicher Kraft, und das in Sprachen und Dialekten, die sie niemals gelernt hatten. Sie redeten also keine sinnlosen Laute, kein Geplapper, sondern sie redeten in Sprachen, die von den Anwesenden auch verstanden wurden. Und wenn hier das Evangelium in all diesen Sprachen verkündet wird, dann bedeutet das, dass die Gnade Gottes jetzt nicht mehr nur auf die Juden allein beschränkt blieb, sondern für die ganze Welt ihre Gültigkeit hat. Durch das Werk seines Sohnes hat Gott nun allen Menschen Vergebung angeboten und jeder, der diese Gnade für sich persönlich in Anspruch nimmt, wird mit dem Heiligen Geist für immer versiegelt. Schließlich ist er das Unterpfand unseres Erbes. Epheser 1, Vers 14. Soweit also in Kürze einige Gedanken zum Pfingstfest. Schauen wir jetzt auf den Heiligen Geist und fragen uns, wer oder was ist denn nun der Heilige Geist? Ist er nur irgendeine göttliche Energie oder ist er Gott in Person? Sucht man in der Bibel nach dem Heiligen Geist, dann findet man rund 345 Treffer. Keine Angst, wir werden die nicht alle der Reihe nach jetzt besprechen. Aber schon ganz am Anfang in der Bibel steht im ersten Buch Mose, im allerersten Kapitel, im zweiten Vers, und die Erde war wüst und leer, und es lag eine Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen, neben Gott und seinem Sohn war also auch der Heilige Geist an der Schöpfung beteiligt. Und später dann spricht der Heilige Geist immer wieder durch Propheten zu den Menschen und übernimmt so eine Vermittlerrolle zwischen Gott und seinem Volk. Im Neuen Testament wird die Bibel dann noch klarer. Sie beschreibt den Heiligen Geist als eine Person, die in enger Beziehung zu Gott, dem Vater, und zu Gott, dem Sohn steht. Er ist also ein ganz wichtiger Bestandteil des Dreieinen Gottes. An anderer Stelle beschreibt die Bibel den Heiligen Geist mit persönlichen Eigenschaften. Wie eine Person hat er einen Verstand, hat einen Willen, hat Gefühle, und genauso wie Gott ist er allgegenwärtig, ewig und allwissend. In Johannes 14, Vers 26 lesen wir dann: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gottes Geist ist also unser Lehrer, aber auch nicht nur das, sondern Tröster und Beistand. Er ist nicht nur irgendeine Kraft oder Energie, sondern er ist persönlich anwesend. Er greift ganz konkret auch in dein und mein Leben mit ein. Schließlich ist er Gott, der Heilige Geist. Schauen wir jetzt drittens auf die Frage, welche Aufgaben hat denn der Heilige Geist? Sucht man im Neuen Testament nach seinen Aufgaben, dann wird zuerst deutlich, er ist unser Geburtshelfer. Der Geist Gottes ist nämlich die Kraft, ohne die unsere Wiedergeburt überhaupt nicht möglich wäre. Denn ohne den Geist Gottes würde unser Glaube überhaupt nicht funktionieren. Das fängt schon damit an, dass wir alle ohne das Werk des Heiligen Geistes noch nicht einmal erkennen würden, dass wir Sünder sind. Da bin ich selbst ein lebendiges Beispiel dafür. Ja, und dann ist der Heilige Geist nicht nur Geburtshelfer, sondern er ist auch unser Mitbewohner. Er ist bei uns eingezogen. Aber nicht, um sich dann auf die faule Haut zu legen, sondern er steht uns täglich mit Rat und Tat zur Seite. Dem neugeborenen Kind Gottes hilft er bei den ersten Glaubensschritten Und später dann unterstützt er uns bei dem Prozess der Heiligung. Die Bibel sagt dazu, er nimmt Wohnung in uns. Und das wirklich Schöne, das Tolle dabei, er zieht nie wieder aus. Wir können uns immer und überall auf ihn verlassen, ein Leben lang auf seine Hilfe vertrauen, denn Gottes Geist ist unsere Garantie für den Himmel. Und nicht zuletzt gibt der Heilige Geist auch dir und mir eine besondere Fähigkeit. Denn mit ihm können wir uns hier in der Gemeinde, aber in unserem privaten Umfeld so verhalten, dass etwas von unserem neuen Leben, das wir doch haben, dann auch nach außen sichtbar wird. Jemand hat einmal gesagt, das, was Gott will, soll zu unserem Atem werden, den wir dann in die Welt hinausblasen. Wenn wir das kurz zusammenfassen, dann ist der Heilige Geist Tröster, Beistand. Der Geist ist unser Lehrer und Fürsprecher. Er bringt uns Sündenerkenntnis, schenkt uns Gnade, bringt Frucht, fördert unsere Gemeinschaft und bezeugt durch uns Jesus Christus. Schon diese wenigen Punkte allein sind ganz, ganz viele Gründe, um von Herzen dankbar zu sein, aber das ist sicherlich noch lange nicht alles. Lass uns aber dennoch einen Schritt weitergehen und uns viertens fragen, wie gehe ich mit Gottes Geist denn nun eigentlich um? Zunächst ist klar, Gott ist viel zu groß, um ihn wirklich erfassen zu können. Seine Gedanken sind viel, viel größer als unser Verstand. Und daher muss Gott auch immer Wege und Mittel finden, dass wir ihn verstehen. Und daher verwendet er in der Bibel immer wieder Bilder mitten aus unserem Leben. Bilder, die wir über Generationen hinaus kennen und begreifen. Und so gibt es im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, in den Kapiteln 25 bis 40, das wunderbare Bild von der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung. Kann man das erkennen, so ungefähr? Hier innerhalb der Umzäunung, Vorhof, steht dann das Zelt. Das unterteilt ist in zwei Bereiche, den vorderen Bereich, das Heiligtum, und dem hinteren, das Allerheiligste. Mit der Bundeslade, den Cherubim und dem Wohnort Gottes. In dieses Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester eintreten. Im vorderen Bereich, im Heiligtum, finden wir den Räucheraltar, den Tisch mit den Schaubroten und den siebenarmigen Leuchter aus purem Gold. Und lass uns jetzt heute mal gemeinsam gedanklich in dieses Zelt hineingehen und nur auf diesen siebenarmigen Leuchter schauen, den man hebräisch Menorah nennt. Hier müssen wir zunächst wissen, auf diesem Zelt waren vier verschiedene Zeltbahnen, Decken, Felle übereinander gelegt und es gab kein einziges Fenster. Es war also stockdunkel, würde man halt sagen, ja. Total finster. Und der goldene Leuchter war also die einzigste Lichtquelle in diesem dunklen Raum. Und das allein macht ihn schon zu etwas ganz Besonderem. Denn ohne ihn konnte man nichts sehen. Aber verstehen wir, was dieses Bild auch uns heute sagen will? Wir sind im Zelt der Begegnung mit Gott und dort herrscht eben vollkommene Dunkelheit. Damit wir uns orientieren können, damit wir Gott finden können, brauchen wir das wahre Licht des Leuchters. Ohne den Leuchter können wir Gott nicht begegnen. Und noch etwas macht diesen Leuchter so besonders. Er ist der wertvollste Gegenstand der ganzen Stiftshütte. Er besteht aus purem Gold. Es gibt Menschen, die bezeichnen den Wert auf über 1,5 Millionen. Aber noch viel bemerkenswerter als sein Wert ist seine Herstellung. Er wurde nämlich nicht gegossen und auch nicht aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt, sondern aus einem Stück Gold mit Hammerschlägen getrieben. Das ist eine unvorstellbar komplizierte und schwere Aufgabe und Arbeit. Die Schläge aber, sie weisen auf Christus hin, der auch Schläge einstecken musste und letztlich für uns, für dich und mich gestorben ist. Aber zurück zu Mose. Gott gab ihm ganz genaue Anweisungen, wie diese Leuchte aussehen soll. Und da kann ich jetzt nicht in alle Details gehen. Das könnt ihr gerne im zweiten Buch Mose Kapitel 25 ab Vers 31 einmal zu Hause nachlesen. Nur so viel. Gott möchte, dass dein Leben wie ein Mandelbaum ist. Gott möchte, dass dein Leben wie ein Baum ist, der aufblüht und leuchtet. Und damit das in deinem Leben auch gelingen kann, muss Gott im Zentrum deines Lebens stehen. Und genau das zeigt sich auch in diesem Leuchter in der mittleren Knospe, die genauso wie Gott in der Mitte steht. Und dann gibt es die Seitenarme. Da ist die Zahl 6. Diese Zahl 6 steht für die Schöpfung, für das Menschliche, für die Sünde, für das, von dem wir selbst nicht loskommen. Und dort dann, wo der Mensch und Gott zusammenfinden, da steht in der Bibel die Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit. Diese 7 Arme zusammen dann bedeuten, Gott möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Wir sollen die Segnungen, die er für uns bereit hat, vollkommen erleben und genießen können. Aber wie soll denn das gehen, ein Leben in Fülle? Und genau hier kommt das Öl ins Spiel. In jeder dieser Knospen war nämlich Öl und auch ein Docht. Und dann galt die Anweisung aus 2. Mose 27, 21, Vers 21b, und ich lese Hoffnung für alle. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit er, gemeint ist der Leuchter, damit der Leuchter von Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Und jetzt kommt's. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Und da wird es jetzt schon ein Stück weit spannend, denn wenn Gott sagt, diese Anweisung gilt für alle kommenden Generationen, dann meint er natürlich auch alle. Er meint alle, die durch den Glauben an den Herrn Jesus gerettet wurden. Wir alle brauchen, symbolisch gesehen, diesen Ort des Leuchters. Das bedeutet, du und ich, wir alle brauchen täglich frisches Öl, wir brauchen täglich eine Erfrischung. Aber wie ist denn das gemeint? Wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir Gottes Geist, um sie wirklich zu verstehen. Ansonsten ist sie nur ein Buch, das sehr mühsam zu lesen ist und schnell beiseite gelegt wird. Gottes Geist ist es, der die Buchstaben lebendig macht. Er hilft uns, seine Gedanken zu verstehen und sie in unserem Leben danach umzusetzen. Und damit es in deinem Leben gelingen kann, so hat es auch der Manfred am letzten Sonntag gesagt, brauchst du ein frisches, ein aktuelles Wort vom Herrn. Am besten am Morgen und am Abend. Und bitte den Herrn, rede zu mir. Lies ein Kapitel so lange, bis dich darin etwas anspricht. Und frage den Herrn, was willst du mir heute damit sagen? Und wichtig, mach das immer auch dann und gerade dann, wenn du in Not und Anfechtung feststeckst. Und dann achte darauf, wie es dir dabei geht. Wenn Ruhe in dir einkehrt, dann ist das wohl ein Weg, den Jesus vorschlägt. Ein Beispiel. Vor Jahren hatte ich mit einem Nachbarn von uns eine Auseinandersetzung und wir sind dann in Unfrieden auseinandergegangen. Und wenn ich ihm dann danach begegnet bin, ist mein Puls immer gleich nach oben gegangen. Und da las ich eines Tages Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Da heißt es, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder damit, und dann komm zu mir und opfere deine Gabe. Nun war mein Nachbar ganz sicher nicht ein Bruder im Geist von mir, sondern der hatte auch mit Gott und Jesus garantiert nichts am Hut. Und trotzdem legte mir der Herr aufs Herz, dass ich mich bei ihm entschuldigen sollte. Das war nicht so einfach, hat mir viel Kraft und schlaflose Nächte gekostet, aber ich habe es dann tatsächlich gemacht. Und obwohl er die Entschuldigung gar nicht wirklich angenommen hat, habe ich ab diesem Augenblick Frieden gefunden. Mein Herz geriet nicht mehr in Wallung, wenn ich ihn gesehen hatte. Versteht ihr? Dieser alte Text, den ich ja schon kannte, ist für mich in diesem Moment zu einem ganz frischen, zu einem ganz klaren Wort geworden, das ich sogar annehmen und umsetzen konnte. Gott möchte uns frisch begegnen und genau dafür brauchen wir täglich den Heiligen Geist. Gott sagt sogar, wir brauchen den Geist so sehr, dass wir uns an ihm betrinken sollen. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Wir alle sollen also voll werden mit dem Geist Gottes. Und genau das ist das Bild mit dem Leuchter. So wie der Leuchter jeden Tag mit frischem Öl bis an den Rand gefüllt wird, so sollst auch du dich täglich füllen lassen, bis du förmlich betrunken wirst vom Heiligen Geist. Und warum ist denn das so wichtig? Weil dich das verändert. Wie der Alkoholmenschen verändert, das erleben wir jedes Jahr auf der Allgäuer Festwoche. Aber wenn Gottes Geist dich verändert, dann fängst du an, anders zu denken, anders zu reden, dann hörst du anders, siehst du anders, verhältst du dich anders. Und wenn du jeden Tag frisch zum Heiligen Geist gehst, dann fängt er an, auch dich zu verändern. Und daher brauchen wir das Licht, das am Leuchter angezündet wird. Und wenn da einmal größere Pausen in deinem Leben sind, dann wird das Licht auch immer wieder schwächer. Du denkst wieder wie früher, mehr an die Welt und weniger an Gott. Wir brauchen also täglich den frischen Geist, denn mit Gottes Geist liest du die Bibel nicht wie ein totes Buch, sondern du suchst darin den frischen, das frische, das lebendige Wort Gottes und fängst an, darauf zu hören, was Gott zu dir sagt. Liebe Geschwister, der Leuchter erinnert uns, dass wir jeden Tag frisch mit Gott unterwegs sein sollen. Und ist deshalb wichtig, weil der Teufel es sonst wegnehmen möchte. Ich bin mir ganz sicher, das kennst du auch. Du hast ein Wort gehört, in dem Gott direkt zu dir redet. Es hat dich total angesprochen und ermutigt und dann gehst du am Abend ins Bett und am nächsten Morgen ist alles wieder weg. Geistlich gesehen stiehlt der Teufel über Nacht deinen Leuchter und er darfst du ihn nicht aus den Augen lassen. Aber du musst nicht nur Öl nachfüllen, sondern auch den Docht zurückschneiden und den Kelch vom Ruß reinigen. Und das mindestens einmal am Tag. Denn alles, was dich belastet, was dich traurig und träge macht, muss immer wieder weggeräumt werden. Und noch eins, bete und bitte den Herrn um Früchte in deinem Leben. Bete, Herr, schenke mir doch Liebe. Schenke mir Freude, schenke mir Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Herr, schenke mir Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das alles sind Früchte des Geistes, so sagt es uns Paulus im Galaterbrief. Früchte, die wir brauchen, um in der Nachfolge auch wachsen zu können. Ich bin sicher, jeder braucht das, aber nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag neu. Nur dann kann uns Gott erneuern, kann uns Weisheit, Einsicht, Rat und Kraft schenken, aber auch mit Erkenntnis und Ehrfurcht füllen. Das alles ist jeden Tag für uns da. Das alles will der Heilige Geist auch dir schenken. Er will dir helfen, geistlich zu wachsen und sein Wort noch tiefer zu verstehen. Und daher stellt sich die Frage, was sollen wir dabei tun? Kann ich dabei etwas falsch machen? Kann ich den Geist gar beleidigen? Die Antwort lautet ja. Ja, wir können den Geist betrüben. In 1. Thessaloniker 5, Vers 19 warnt uns Paulus sogar und sagt, den Geist löscht nicht aus. Und in Epheser 4, 25 bis 32 sagt er dann, was wir konkret dafür tun sollen. Er sagt, legt die Lüge ab. Zürnt nicht. Gebt dem Teufel keinen Raum. Stehlt nicht, sondern gebt den Bedürftigen. Redet, was gut ist. Und er warnt uns vor Bitterkeit, vor Lästerung, vor aller Bosheit. Solche Dinge sind es, die den Heiligen Geist betrüben und behindern. Und er sagt Paulus dann auch, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Um all das nun wirklich in deinem Leben tun zu können, brauchst du die Unterstützung durch den Heiligen Geist. Das Pfingstfest soll dich daran erinnern, Gott wohnt in dir. Vielleicht sollten wir wieder mehr darauf achten. Vielleicht solltest du wieder neu um seine Hilfe und seine Führung bitten. Es ist total wichtig, sensibel und achtsam zu bleiben und immer auf die leisen Signale von ihm zu hören. Das ist wie bei einer schwangeren Frau. Sie hat neues Leben in sich und achtet nun sorgfältig darauf, was sie für Signale bekommt, wie sie dieses neue Leben fördern und unterstützen kann. Auch der gläubige Mensch hat ein neues Leben in sich, das wachsen und gedeihen soll, und dazu braucht er den Heiligen Geist. Mit seiner Hilfe vermeiden wir nämlich Dinge, die wir sonst tun würden, und tun vielleicht Sachen, die wir sonst nicht tun würden. Und dann denkt bitte daran, der Geist wird immer auch dann gedämpft, wenn wir etwas für gering schätzen, was Gott heilig ist. Und daher lautet die heutige Hausaufgabe für euch, stellt euch einmal zwei Fragen. Erstens, welche Handlungen, welche Situationen, welche Gewohnheiten helfen dir dabei, dass der Heilige Geist ungehindert in dir wachsen kann? Und umgekehrt frag dich auch, welche Taten, Angewohnheiten und Situationen sollte ich dann eher meiden, damit ich ihn nicht behindere oder gar blockiere? Nehmt euch einfach die Zeit zu Hause einmal und besprecht das auch mit euren Familien und Partnern. Andere sehen vielleicht Gewohnheiten bei euch, die ihr selbst gar nicht bemerkt. Aber warum gebe ich euch denn so eine Hausaufgabe? Ganz sicher nicht, weil ich der große Lehrer bin, der hier alles richtig macht. Ganz im Gegenteil, sondern weil ich selbst diesen Heiligen Geist so sehr nötig habe. Mein Wunsch ist es, dass jeder diese Abhängigkeit erkennt. Je mehr wir davon überzeugt sind, dass wir den Heiligen Geist brauchen, desto größer wird unsere Hingabe, desto intensiver wird unser Gebet und unser Eifer für Gottes Wort. Darf ich am Ende noch fragen, ist dir bewusst, wie groß und wie gewaltig diese Gnade Gottes ist? Mir ist es beim letzten Männerfrühstück erstmals so richtig bewusst geworden, die der Axel so wunderbar vorbereitet hat. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva sind die Menschen getrennt vor Gott. Und da war es Gott selbst, der wieder Stück für Stück Kontakt zu den Menschen aufgenommen hat. Zuerst redete er, das wissen wir, aus dem brennenden Dornbusch zu Mose. Das gab gleich die Warnung, nicht zu nahe zu kommen. Und als der Herr dann auf dem Berg Sinai erschien, ließ er rings um diesen Berg eine Grenze ziehen, die niemand überschreiten dürfte. Und später ließ er einen Platz herrichten, in dem er dann in der Wüste unter seinem Volk wohnen konnte. Die Stiftshütte mit dem Allerheiligsten, das aber nur der hohe Priester einmal im Jahr betreten durfte. Auch hier Distanz zwischen Gott und den Menschen. Ganz anders wurde das dann mit Jesus. Er war bei seinen Jüngern, er war ihnen ganz nah und stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Und beim letzten Passamal lag Johannes sogar an der Brust von Jesus. Das könnt ihr in Johannes 13, Vers 23 nachlesen. Und der Arne hat am Männerfrühstück dann etwas wirklich Schönes gesagt, das mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Er sagte, der Johannes war dem Herrn Jesus so nahe, dass er ihm an seiner Brust lag und sogar seinen Herzschlag hören konnte. Das ist eine Nähe, von dem selbst die großen Männer im Alten Testament nur träumen konnten. Aber selbst das ist noch nicht genug. Es geht noch näher, denn nach dem Tod von Jesus am Kreuz ist nun überhaupt kein Abstand mehr notwendig. Wir sind vor Gott so rein, so heilig, dass ab jetzt sein Geist direkt in uns wohnt. Kann es eine größere Gnade geben für einen sündigen Menschen? Gott wohnt in dir. Und der Herr sagt Paulus, wir sollen uns an ihm betrinken. Wir sollen uns täglich bis an den Rand füllen lassen. Wir brauchen täglich das Licht des Leuchters. Wir alle brauchen täglich frische Gedanken von Gott, damit wir für Gott brennen und in der Welt leuchten. Deine Aufgabe ist es, den Leuchter zu pflegen und das Öl nachzufüllen. Prüfe daher deine Gedanken, dein Tun anhand der Bibel und suche dabei immer wieder nach dem frischen Wort, das dich anspricht, und bitte den Herrn, dass er dir hilft, die Früchte des Geistes in dir wachsen zu lassen. Und dabei ist eins ganz wichtig, du musst es tun. Lies Gottes Wort und entzünde damit das Licht Gottes in dir. Amen.